Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Und wenn du wissen möchtest, wie man Mitarbeiter gewinnt, die auch bleiben, dann bist du heute hier goldrichtig, denn ich spreche heute mit einer Expertin zu diesem Thema, mit Sarah Böning. Sie ist Gründerin von Talentcentric und Recruiting-Beraterin und weiß zu diesem Thema wirklich viel zu sagen. Ich freue mich sehr, liebe Sarah, dass du hier bist.
Dankeschön, Smacho. Grüße ins Ländle. Ja. Und jetzt grüße ich aus Düsseldorf.
Ja, genau. Du schreibst es ja auch auf deiner Webseite, die verlinke ich natürlich in den Shownotes, talentcentric.de, dass du ja ausgewanderte Schwäbin bist nach Düsseldorf. Ja, kommst du klar? Kommen sie mit dir klar?
Mittlerweile ja, aber je nachdem, mit wem man spricht, ne, spricht man halt ein bisschen mehr Schwäbisch,
ja,
oder eine leichte Zurückhaltung.
Ja.
Das passt übrigens schon später zum Thema Mitarbeiter gewinnen, die bleiben. Ich finde nämlich sogar, es gibt ja so Untersuchungen der Dialektformen in Telefoninterviews mit Bewerbenden, und da wird man leider auch in Deutschland doch ein bisschen diskriminiert, was die Dialektform
anbelangt. Ja, oh ja, oh ja.
Sächsisch, Bayerisch, und Dann kommt leider das Schwäbisch.
Ja.
Ja, aber ich setze mich für gute Personalgewinnung und Aufklärungsarbeit, was auch Dialektformen anbelangt.
Ja, sehr, sehr spannend, ne? Also ich glaube, da hört man schon, worauf es ankommt. Und ja, ich habe ja auch mal ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn in Köln gearbeitet, also so direkt nach dem Referendariat. Und da habe ich mich auch ganz arg bemüht, möglichst Hochdeutsch zu sprechen. Aber nach spätestens 2 Sätzen hat auch jeder Bescheid gewusst, ich komme nicht aus Köln.
Ist bei mir auch so.
Und dann habe ich mich auch irgendwann mal damit abgefunden, ja. Ja, liebe Sarah, ich möchte gerne heute mit dir zu diesem wirklich sehr wichtigen Thema sprechen, wie man den Mitarbeiter gewinnt und am besten natürlich auch behält. Das ist das Thema schlechthin, was wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, na, um nicht zu sagen alle, betrifft. Und du bist in dem Bereich jetzt schon seit vielen Jahren tätig und hast da eben auch ein eigenes Unternehmen, das eben Recruiting-Beratung macht. Und ja, starten wir irgendwie so ganz am Anfang, was du denn so siehst, was du wahrnimmst oder na, was da so deine Erfahrungen sind, wo denn da die größten Probleme, Herausforderungen sind bei der Mitarbeitergewinnung.
Wie du sagst, es betrifft fast nahezu jedes Unternehmen, klein, mittel, groß, verschiedenster Branchen, natürlich alle in unterschiedlichem Reifegrad und Intensität, je nachdem, wie es denen auch gerade im Moment vielleicht auch wirtschaftlich natürlich geht. Aber wir haben natürlich einen Fakt in Deutschland, das ist die Demografiekurve, die uns da vor Probleme stellt, auch vor allem noch die nächsten Jahre. Und viele Firmen haben strukturell so einen enormen Wandel durch auch Veränderungen der Babyboomer, die sich in die Rente verabschieden, Geburtenjahrgänge, ne, die nicht ausreichend nachkommen. Viele klagen ja auch über weniger Bewerbungen und vor allem weniger passende Bewerbungen. Und darauf will ich einzahlen mit meinem Art des Talentcentric-Arbeiten, dass ich damit Firmen was entwickle, wo die sich nachhaltig gut aufstellen können. Und nicht jetzt nur so kurzfristig mal eine Recruiting-Lösung, so mal schnell einzelne Positionen stopfen sozusagen, sondern wirklich da mal nachhaltig ranzugehen, weil es ist von auszugehen, dass die Firmen sich da ja vorbereiten dürfen. Entweder schon gestern angefangen, heute mit Enden oder spätestens übermorgen in der Zukunft. Aber so oder so kommt das, und da begleite ich die Unternehmen. Und es ist irgendwie so ein ganz komischer Twist in Deutschland, finde ich. Einerseits haben wir diese wirtschaftlichen Faktoren und auch die Demografiewandelthematik. Und dann haben wir wiederum gerade über so Businessportale, ich weiß nicht, wie du das empfindest, wie LinkedIn, sprechen wir immer alle davon, dass die Candidate Journey so sexy ist und eine Wahnsinns-Experience für Bewerbende. Dann hörst du aber Bewerbende und denkst, huch, was ist denn da los? Also ich vermisse für Bewerbende schon in Deutschland oft in so Recruiting-Prozessen Schnelligkeit, Transparenz und vor allem ganz große Wörter sind Wertschätzung und Augenhöhe. Die vermisse ich noch am meisten. Gerade jetzt, wo ich mit dir spreche als Arbeitsrecht-Expertin, gehört ja da auch mit rein, ne, Thema ehrliche, authentische Bewerberkommunikation. Da sind viele auch eben gehemmt, Dinge klar zu artikulieren. Und ich finde, das merkt man in beide Richtungen. Man muss Menschen, finde ich, gut erklären, warum man sie gewinnen möchte fürs Unternehmen. Also eine positive Erklärung, warum haben wir für uns, für den Menschen entschieden. Und genauso brauche ich hoffentlich objektivierte Gründe für eine Absage. Wenn wir die haben, brauchen wir auch keine Angst vorm AGG-Gesetz haben.
Ja, so ist es, ganz genau,
Wenn wir
ja.
nicht so haben, wird es ein bisschen bröckeliger.
Ja. Ja, aber lass uns am Anfang eben schauen, na, wenn es um die Gewinnung geht und so wie du ja sagst, es ist ja auch das einzig Sinnvolle, dass man schon eben bei der Suche, na, oder eben dann bei der Einstellung schaut, dass man möglichst ja auch diejenigen für sich gewinnt, von denen man zumindest meint, die sollen auch wirklich lange bleiben. Ob es nachher so ist, das kann ja in ganz verschiedenen Gründen liegen, aber dass man halt nicht schnell mal irgendjemanden irgendwo hinstellen möchte, der dann in 5 Wochen wieder weg ist und das Ganze wieder von vorne beginnt, ja. Das ist ja schon auch ein Zeitaufwand, natürlich Kosten, die damit verbunden sind. Und ja, also da ist jetzt so ein bisschen die Frage, was kannst du denn den Hörern und Hörerinnen vielleicht an Tipps mitgeben, die sie vielleicht auch schon mal umsetzen können? Na, weil manchmal ist man ja einfach auch betriebsblind, ne?
Absolut, ja. Man muss auch vor allem an so Basics nochmal ran. Was ist eigentlich Recruiting? Das ist Personalgewinnung. Viele machen aber Recruiting schnell in puncto Personalmarketing, HR-Marketing, Employer-Branding. Alles sieht nach außen schön aus. Aber wo du eigentlich nochmal ran musst, um wirklich Mitarbeiter zu gewinnen, die möglichst bleiben, ist das Thema gute und valide Personalauswahl. Und dann kommt eigentlich ein Wort hoch, womit doch die breite deutsche Unternehmerlandschaft noch nicht so viel zu tun hatte, das ist Eignungsdiagnostik. Das ist nicht vielleicht komplett fancy. Das passiert auf einer DIN 33430. Aber da kann man schon mal mit ein paar Mythen aufräumen. Und Mythen, die ich so sehe bei vielen Unternehmen, um vielleicht Beispiele für Hörende zu geben, ist, wie schlecht wir teilweise Personalauswahl machen. Da ist eigentlich predicted, dass das nicht so gut gelingen wird. Das heißt, wir leiten ganz viel ab, wie alt jemand ist zum Beispiel. Jemand sei zu jung für die Rolle. Solche Sätze fallen oft. Genauso fallen Sätze wie, oh, die Person ist zu alt. Können wir mit 61 nicht mehr einstellen? Oder die ganze Diskussion um Hobbys. Da gibt's auch die wildesten Interpretationen. Der Leistungssportler ist auch leistungsfähiger im Beruf oder derjenige, der im Privaten, im Gaming gut ist, ist deswegen auch ein guter oder gute Informatikerin. Nee.
Okay.
Keine Korrelation, so sagt es zumindest die Wissenschaft und wiederkehrende Studien. Und ein weiterer Mythos, der sehr, sehr, sehr in unseren Köpfen in Deutschland ist, dass viele immer auf die Jahre der Berufserfahrung bauen. Also man mag lieber jemand im Arbeitsrecht zum Beispiel einstellen, die das natürlich schon seit 20 Jahren vielleicht macht oder 12 oder 10, aber bitte nicht nur 2. Dabei ist die Jahreszahl die weniger entscheidende Komponente. Viel spannender ist ja, bei den Menschen wirklich rauszukriegen, was haben sie getan, welche Erfahrungen bringen sie mit, welche Tätigkeiten üben sie wirklich Tag ein, Tag aus und nicht die Jahreszahl. Da haben wir schon ein paar hausgemachte Problemchen, viele Unternehmen. Weil wenn man als Beispiel in Stellenanzeigen guckt, ja, ich ahne, wenn man sich 100 Stellenanzeigen anschaut, steht noch bei 70% mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, mindestens 5, manchmal steht sogar maximal 10. Das ist erstens nicht einladend für alle Altersgruppen. Da fühlt sich nicht jeder in jeder Lebensphase angesprochen. Und es ist sogar von der Validität für den späten Berufserfolg halt leider auch ziemlich bescheiden. Und wir vertun viel. Also deswegen glaube ich, dürfen viele Firmen da erstmal sich ein Bewusstsein schärfen. Auch bei so Dingen, die wirst du als Arbeitsrechtlerin auch viel kennen. Dieses ganze Thema, ja, schicken wir jetzt noch Anschreiben, ja oder nein? Was lernen wir aus Zeugnissen, die mitgeschickt werden? Arbeitszeugnisse, Studienzeugnisse, schicken wir sie denn überhaupt noch mit? Und wie behandeln wir vor allem Bewerbende alle gleichermaßen möglichst objektiv und fair? Und machen es nicht mal so, mal so, mal so. Ja, da sehe ich so die Basisarbeit, die noch gut getan werden darf.
Okay, also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dass man mehr nach der Passung der Person zum Unternehmen, zur Tätigkeit schauen sollte und zwar eher mit dem Blick, also ja, was bringt er oder sie an Grundausstattung mit und wo sieht man aber auch ein Potenzial für eine Weiterentwicklung, ja?
Ja, Potenzial Zukunft, weil in der Regel wollen wir zusammenarbeiten für die Zukunft. Und was wollen wir eigentlich? Also ich merke auch noch, dass viele Unternehmen sich noch gar nicht so immer im Klaren sind, welchen Mensch suche ich jetzt, mit welchen Kompetenzen und vor allem mit welchen erfolgskritischen Kompetenzen. Ich kann mir natürlich immer eine eierlegende Wollmilchsau wünschen und mir 5 Hard Facts wünschen, 8 Soft Skills, dann noch mehrere Sprachen und dann noch verschiedenste IT-Systeme. Erstens ist es fraglich, ob ich das wirklich alles brauche. Und nicht nur fraglich, ob ich das wirklich brauche, sondern wie will ich es denn dann aber auch abprüfen? Bringt ja nichts, wenn ich das als lange Liste in die Stellenanzeige packe, aber dann nur papierbasiert Bewerbung auf einen Absage- oder Zusagestapel lege und dann irgendwie unstrukturierte Gespräche führe, die sich zwar nach einer guten Unterhaltung anfühlen, aber danach wissen wir so viel nicht profund besser. Also auch darum vermauern. Deswegen mache ich viel auch neben meiner strategischeren Beratung. Also ich entwickle üblicherweise mit Kunden wirklich Fahrpläne, Schritt für Schritt. Was müssen die tun? Wo stehen die jetzt? Wo wollen die hin? Und dann wirklich Baustein für Baustein was aufgesetzt. Aber im Operativen mache ich dann manchmal auch Trainings für Fachbereiche und auch HRer für die Befähigung einer guten Candidate Journey und eben guten Gesprächsführung. Und da ist immer wieder unterhaltsam, muss ich fast sagen. Das Thema, welche Fragen dürfen wir Bewerbenden stellen und welche halt nicht. Ihr habt da eine klare Meinung, welche Sachen bitte nicht in ein Gespräch gehören, aber sie doch sehr regelmäßig zur Sprache kommt von vielen Menschen, die da Unsicherheiten haben, was sie eben jetzt dürfen und nicht dürfen.
Zum Beispiel.
Wenn du ein Tier wärst, wie würdest du dein Spiegelei braten?
Okay.
Wenn dir ein Haushaltsgerät aussuchen dürftest, welches Haushaltsgerät wärst du? Und nach wie vor, die Dinge gibt es immer noch. Was sind ihre 3 Stärken, 3 Schwächen? Das ist immer noch eine Frage, die viele gerne mögen. Sie sind nur manchmal still, wenn man die Frage dann mal zurückstellt. Also an denjenigen, der sie stellen möchte, auch mal eine Rückfrage zu stellen, wie wäre das denn bei Ihnen mit den 3 Ja, oder auch so Basics teilweise. Ja, dass wenn man Menschen begrüßt und Bewerber sind ja jetzt keine, weiß nicht, externen Exoten, sondern es sind ja idealerweise Menschen, die du irgendwann für dein Team gewinnen möchtest. Oder zumindest auch als gute Multiplikatoren, die deine Firma so mal kurz kennenlernen, hoffentlich in guten, professionellen und auch selbst wenn die Wege sich nicht weiter zusammenkreuzen wollen, eine Absage, dann kann das doch trotzdem professionell und wertschätzend passieren. Und dann kommen Fragen hoch wie, Frau Böning, also ich trinke immer gerne einen Kaffee in meinen Bewerbungsgesprächen. Und sage ich, ja, ist doch toll, können Sie auch gerne tun. Ja, aber was mache ich denn dann mit meinem Bewerber? Ja, auch Kaffee trinken. So, ich würde es komisch finden, wenn wir das einseitig tun. Ja, aber einerseits lustig, unterhaltsam. Ich finde auch per se gut, dass wir darüber reden. Also das wertschätze ich sehr an den Teilnehmenden, dass sie solche Fragen auch offen stellen. Das finde ich wirklich toll, weil dadurch haben wir ja auch Zeit für Austausch und Erläuterungen und ne, können uns dem widmen, als natürlich nichts, nichts sagen und dann bleibt es im Köpflein.
Ja, auch vor allem, das kenne ich auch aus meinen Trainings, auf manche Dinge kommt man ja gar nicht selber dazu, irgendwas zu sagen, weil man gar nicht auf die Idee kommt, dass da jemand eine Frage dazu haben könnte oder ein Thema oder eine Unsicherheit. Na, du sagst ja, also so höre ich das auch und so kenne ich es ja auch, dass da häufig tatsächlich so Unsicherheiten da sind. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man bei dir einen Fahrplan und auch eine Art, ja, Gesprächsleitfaden oder zumindest mal Ideen für Gespräche bekommen kann, dass man da einfach diese Unsicherheit ja irgendwie ablegen kann, ne? Und also ich glaube, das gibt wirklich viel Sicherheit dann, ja.
Ja, das ist mein Wunsch oder dafür stehe ich dann auch mit ein. Aber natürlich ist das auch Gewöhnungssache und auch braucht gewisse Routine. Viele Menschen sitzen vielleicht auch immer auf der einen Seite des Schreibtisches schon sehr, sehr lange, eben als Arbeitgeber und Interviewer und kennen oft gar nicht mehr so die Haut eines Bewerbenden. Und da tut schon gut, wenn man auch manchmal Perspektivwechsel macht. Und ich bin übrigens dankbar über den Kandidatenmarkt. Ich finde das klasse, dass wir keinen Arbeitgebermarkt mehr haben, weil das jetzt hoffentlich auch gewisse Arbeitgebende mal, ja, ein bisschen in den Push bringt. Ja, jetzt mal Gedanken machen auf Augenhöhe, auf Wertschätzung, auf bitte beidseitiges Kennenlernen. Und das finde ich eigentlich schön, wenn wir das wertschätzender hinbekommen.
Ja, aber ich glaube, das würde ich jetzt schon mal als ersten wichtigen Hinweis, oder nicht ersten, weil falsch, da hast du ja schon mehrere Hinweise gegeben, aber als einen wichtigen Hinweis ja auch schon mal geben, dass es wirklich für die Arbeitgeber, ne, ich möchte ja hier animieren und Tipps geben, wie man eben attraktiver werden kann als Arbeitgeber, dass man halt eben ja von gewohnten Pfaden doch häufig abrücken muss und Neues ausprobieren muss. Ich habe dir ja gerade vorhin im Vorgespräch erzählt. Ich habe einer Firma, mit denen ich ja regelmäßig zu tun habe und die sich auch beklagt haben, ja, wir kriegen keine Leute und wir suchen. Und dann habe ich gefragt, ja, habt ihr denn mal Stellen auch in Teilzeit ausgeschrieben? Und da kam also erstmal Erstaunen und Teilzeit, nee, also nee, das machen wir nicht. Ja, aber ihr könnt es doch mal probieren. Ne? Ja. Man hat doch da nichts zu verlieren. Zum Beispiel.
Und macht es mittlerweile?
Nein.
Dann ist der Schmerz noch nie groß genug. Ja. Man sieht noch nicht die Vorteile auch von Diversität. Ne?
Ja.
Also das ist ja wirklich nicht nur eine Frage von Part-Time oder Full-Time, weil heutzutage muss man sich ja schon fragen, was ist eigentlich Full- und Part-Time? Sondern es sind einfach unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Und manchmal kann es ja schon helfen, indem du einen Job halt nicht für zum Beispiel 40 Stunden offerierst, sondern sagst 35 bis 40. Ist doch auch schon ein erster Hebel. Und somit kannst du andere Kandidatenkreise auch anziehen, ne? Aber ja, da ist noch viel zu gehen. Also da habe ich vielleicht noch eine gute Anekdote zu erzählen, weil ich habe mit drei anderen mich zusammengeschlossen im Jahresbeginn zu einem Mystery-Projekt. Wir haben uns bei 120 Firmen beworben und haben das auch wirklich mit unseren Namen gemacht, in echt, echt. Und haben auch Rollen genommen, die zu uns passen. Also wirklich Head of Talent Acquisition, Head of Recruiting, Senior Recruiting, solche Rollen. Und haben dann einen Bewertungsmaßstab mal hingelegt. Was sehen wir so an attraktiven Arbeitgebern? Wie sieht deren Website aus? Wie sind die auf Kununu bewertet? Wie sieht das Jobposting aus? Und vor allem natürlich, wie ist dann das Bewerben? Was muss ich alles hochladen? Ist das nervig? Ist das schön? Und was kommt dann vor allem so an Textkommunikation? Wir haben natürlich dann auch aufgelöst, also wo es dann zum Kontakt kam, haben wir das super offiziell und professionell erklärt, bieten auch die Studie am Ende dann den teilnehmenden Unternehmen auch an. Aber da kam eben auch, deswegen komme ich da gerade nochmal drauf, das Thema Teilzeit hoch. Weil in den 120 Postings, die wir gesehen hatten, war es nur bei so 10, 12 der Fall, dass die das offeriert haben für ein anderes Arbeitszeitmodell. Und das ist einfach schade, ist auch zu wenig für Mütter oder Frauen wie auch Männer. Da vergeht viel Potenzial. Und weil im Arbeitsrecht bist du in puncto Gehaltsbänder und Gehaltstransparenz auch mehr als im Bilde. Von den 120 Firmen haben wir natürlich auch geguckt, wer kommuniziert schon gehaltlich irgendwas. Und wir hatten uns bei den 120 Firmen auf 4 Länder aufgeteilt. Da war auch Österreich dabei. Österreich macht ja schon im ersten Schritt Gehaltsinformation. Deswegen waren die da sozusagen positiv aus dem Schneider. Dann hatten wir die Schweiz dabei. Da hat nur ein einziges Unternehmen gehaltlich was erwähnt. Der Rest nix. Aber oftmals die Frage an den Bewerber, und was hättest du gern? Oder ne, optionales Feld, bitte nennen Sie Ihre Gehaltsvorstellung, aber selber halt in der Stille glänzen. Und in Deutschland waren es so 10 Firmen, die es genannt haben.
Ja.
Also auch da haben wir noch was zu tun.
Ja, da haben wir was zu tun und da wird sich ja dann zwangsmäßig wahrscheinlich ja dann so spätestens in 2 Jahren was tun. Genau, da bin ich ja bei dem Thema auch aktiv, um zu informieren und aufzuklären. Also meine Wahrnehmung bei den Gehältern aktuell, bei den Stellenanzeigen, ist, dass zumindest die Firmen, die einen Tarifvertrag anwenden, dass die zumindest so die Tarifgruppe angeben, ja, und je nachdem kann man dann diese Tarifgruppe sich ja irgendwie noch ergoogeln oder so, aber wir haben ja doch jede Menge Unternehmen, die nichts mit irgendeinem Tarifvertrag zu tun haben und da ist es wirklich ja ein absolutes Raten dann, ne?
Ja.
So,
ja. Und dann kann ich irgendwie durch Google It auf eine Zahl kommen, die kann entweder besser sein als gedacht oder schlechter, aber ich wird halt missinterpretiert.
Ja, und am Ende ist es doch eigentlich für beide Seiten ja verschwendete Zeit, wenn die Gehaltsvorstellungen so weit auseinander liegen. Ne? Also das wäre dann auch schon mal ein weiterer Tipp, zumindest mal eine grobe Angabe des möglichen Gehalts anzugeben, weil dann bewerben sich eben nicht Leute, die halt dreimal so viel eigentlich sie vorstellen, weil dann macht es einfach keinen Sinn, ja.
Also Gehälter wäre so der Tipp, bitte frühzeitig, ich würde das sogar unabhängig der Gesetzesentscheidungen,
ja, klar.
Ich würde jetzt schon so, wo es geht, natürlich ein bisschen was tun. Vielleicht auch nicht immer alles in Stellenanzeigen, aber wenn Firmen Active Sourcing machen, wäre dort zumindest auch eine Möglichkeit, das früher zu erzählen. Was wir auch gemerkt haben bei diesem Mystery-Projekt, diese ganzen Texte, die da kommen, Eingangsbescheide, Einladung zum Gespräch und Absagen, du kannst sie wirklich aufeinanderlegen und das Logo austauschen und noch die Kontaktdaten. Es ist der gleiche Text. Und da verschenken sich die Unternehmen eine Candidate Experience, von der immer gesprochen wird. Und ich finde das eigentlich, ehrlich gesagt, wirklich ganz leicht, wenn alle Firmen oder die Firmen, die das betrifft, die wissen ja selber, oh, wir haben noch Standardtexte. Nehmt doch einmal eure Werte zur Hand des Unternehmens, eure Mission, Vision, welche Firmen das auch haben, eine Arbeitgeberpositionierung, wenn es das gibt, noch besser. Nehmt das einmal nochmal vor Augen und geht dann nochmal alle Texte durch. Wie kann man das textlich transportieren? Und dann am besten neben der Wertetransportierung sogar noch überlegen, welche inhaltlichen Mehrwerte könnten wir mit reinlegen. Dass also eine Einladung zum Gespräch nicht nur dient, morgen 10 Uhr mit den und den Personen, sondern vielleicht auch Mehrwert könnte sein, na, was passiert denn in dem Gespräch? Was haben wir denn vor? Was kann ich mich vorbereiten oder eben nicht vorbereiten? Oder wie ist die Agenda des Gesprächs? Das wären, finde ich, relativ einfache Dinge an Arbeitgeber, die A, nicht nur attraktiv sein wollen, sondern wirklich sich da auch in einer gewissen Sprache einfach zeigen und man sie auch hoffentlich wiedererkennt.
Ja, was du vorhin gesagt hast, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil wenn man dann idealerweise ja Bewerbungen bekommt, bei denen man als Arbeitgeber meint, ja, die kommen weiter im Auswahlverfahren, dann werden ja auch nicht alle eingestellt. Ja, also da wird ja vielleicht einer oder zwei oder je nachdem, wie viele Positionen es sind, werden dann eben den Job bekommen und andere nicht. Ja, aber da ist es doch auch wichtig, so wie du ja auch gesagt hast, und ich glaube, das wird auch völlig unterschätzt, welchen Eindruck man ja trotzdem hinterlässt und man eben auch einen guten Eindruck hinterlassen kann, auch wenn es nachher aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt hat. Ja, ich glaube, da ist auch viel, ja, da wird viel kaputt gemacht, unnötigerweise.
Vor allem die Menschen, die das betrifft, die schreiben das ja auch bei Google, die schreiben das bei Kununu, bei Glassdoor, und das Schlimmste ist, sie erzählen es in der Mundpropaganda. Ich werde natürlich bei dem Mystery-Projekt mich in anonymen Erzählungen hier professionell verhalten, aber ich habe im Grunde 30 Firmen kennengelernt und kann dir sagen, ich fand 28 sehr unterdurchschnittlich. Und zwei sind mir sehr positiv aufgefallen. Also werde ich an einem Abend mit Freunden oder Bekannten, ja, das ist nicht schön, in egal welche Richtung. Und da dürfen die Firmen wirklich viel mehr tun. Und ich sehe es auch vor allem bei jungen Talenten, wie sehr schnell auch so Absagen passieren für Azubis, für Trainees, für Praktikum, für Schülerpraktikum, Absage, Absage, Absage. Und ich denke, hey, das sind Talente, die werden noch viele, viele Jahre hoffentlich in Deutschland arbeiten. Wer weiß, ob der in 5 Jahren vielleicht zu dir passt. Das mag super lange hin sein, keine Frage. Manche Talente hätten wir gerne vorgestern. Aber Firmen, die es wirklich nachhaltig ernst meinen und vor allem einen regionalen Bezug haben, da würde ich auch nochmal bei attraktiven Arbeitgebern, die sehr regional verwurzelt sind, doppelt und dreifach aufpassen, weil ist der Ruf erst ruiniert regional.
Ja, absolut. Guter Hinweis, absolut. Na, aber ich habe leider doch den Eindruck, dass bei vielen diese langfristige Planung oder überhaupt dieses langfristige Vorausschauende leider fehlt. Na, also du hast vorhin ja das Thema Demografie angesprochen und auch da ist es ja so, dass es ja eigentlich keine Überraschung ist, wann welche Mitarbeiter in Rente gehen. Aber ja, aber trotzdem wird dann eben halt viel zu spät rekrutiert, ne? Also, ja.
Also ein Kompliment an der Stelle an ein paar Kunden von mir. Ich habe natürlich Kunden, die sind wirklich mittendrin im Wachsen. Also hui, ordentlich was los und richtig Volumen ist immer ein bisschen unhöfliches Wort, wenn man Menschen rekrutiert, aber die halt eben doch ein gewisses Volumen-Recruiting haben. Aber ich habe auch im Moment Kunden, die haben fast einen Hiring-Freeze. Das haben die. Aber die wissen, übermorgen müssen wir wieder bereit sein. Und dann sind die auch bereit für einen strategischen Fahrplan, auch wenn natürlich die Dinge nicht alle innerhalb von 24 Stunden umgesetzt werden. Aber sie bereiten sich eben vor. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Grundaussage, ne, für die Unternehmerlandschaft Deutschland.
Ja, das ist an ganz vielen Stellen so, ne, dass man da mal zumindest so ein System, Fahrplan oder was auch immer vorbereitet hat, dass man dann so mehr oder weniger aus der Schublade ziehen kann, wenn es soweit ist und man sagen kann, so und jetzt go und 1, 2, 3, das sind die Schritte, die wir jetzt brauchen, ja. Du hast vorhin ein paar Dinge angesprochen. Ich denke mal, das ist jetzt wahrscheinlich dann so der wichtigste Part. Na, du hast gesagt, ja, man kann sich ja die Werte, Vision, Mission rausnehmen. Und ich denke mal, das sind ja dann auch die Punkte, worauf es ankommt, um eben Mitarbeiter zu gewinnen, die passen und die dann auch möglichst bleiben. Ja, wie kann man denn da jetzt rangehen, wenn man jetzt eben aufgrund von eben der Unternehmenswerte Menschen rekrutieren will? Oder würdest du auch sagen, das ist eigentlich der Weg?
Also, da brauchen wir fast noch mal eine Podcast.
Ja, okay. Dann machen wir dann die zweite.
Ja, das ist groß, aber um es kurz zu beantworten, natürlich ist idealerweise viel von innen heraus da. Wenn ein Arbeitgeber innen Werte lebt, die sind wiedererkennbar, die Mitarbeiterstimmen sind da, dann ist es natürlich ein leichtes, das dann irgendwann auch nach außen mehr zu zeigen. Auch nicht ganz unkomplex heutzutage, Thema Sichtbarkeit, wie werde ich wirklich dann sichtbar, vor allem in meinen Zielgruppen, bringt ja nichts, sichtbar zu sein, aber nicht in deiner Bubble sozusagen. Wenn natürlich intern das noch sehr unklar ist, dann hast du natürlich größere Hausaufgaben und das sind Dinge, die macht man auch nicht kurz um. Da müsste man ganz sauber schauen, wer ist eben im Unternehmen da mit den richtigen Kompetenzen für eine wirkliche Arbeitgeberidentitätsarbeit, um das wirklich von innen sehr methodisch herauszuarbeiten. Da würde ich auch nie einen Schnellschluss empfehlen, weil das sollte einmal wirklich Hand und Fuß haben für eine Zukunft. Aber da musst du erstmal einen großen Teil intern arbeiten, bis du irgendwann überhaupt nach extern gehst. Und das verwässern auch viele bei dem Wort Employer Branding. Employer Branding ist für viele eher das, ich sage mal ein bisschen salopp, Shishi nach außen. Dabei muss es natürlich erstmal intern deutlichst verankert sein. Und aus meiner Erfahrung, es ist auch komplex, das Thema zu erarbeiten. Da brauchst du die Methoden und Kompetenzen für oder halt gute Agenturen. Es werden auch übrigens Agenturen, nicht ich, das mache ich nicht mit Kunden. Ich erkenne zwar, huch, die haben da Handlungsbedarf und in welcher Ausprägung haben sie diesen Handlungsbedarf, sowas sehe ich bei meinen Analysen. Aber in die Umsetzung würde ich immer noch mal ganz andere Profis ranschicken, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, aber das ist ja gut, wenn man da ja auch, ne, du hast ja auch Netzwerke und Kooperationspartner und so, ne, so arbeite ich ja auch, weil jeder ist ja in seinem Bereich einfach Spezialist. Und wie häufig muss ich sagen, nein, ich mache keine Steuerberatung, aber ich kann jemanden empfehlen, der da unterstützt und hilft. Ja, genau.
Ja, und ich werde ab sofort, wenn Teilnehmende bei mir wahnsinnig tiefgreifende AGG-Fragen haben, werde ich sagen, nein, die Sarah Bühning besser antwortet das aus der Praxis und dann nenne ich deinen Namen für die Details.
Ja, sehr gerne, ja. Jetzt hätte ich noch eine Frage, was du dazu sagst. Was hältst du denn von, ja, bestimmten Tests, ob es Persönlichkeitstests sind, Stärkentests oder was das alles so gibt im Rahmen von dem Bewerbungsverfahren?
Grundsätzlich gut, weil die per se, wenn sie gut gemacht sind, nach der DIN-Norm und wissenschaftlich, uns viel Aufschluss geben, datenbasierter und wir nicht in diesem Kosmos stecken von diesem ganzen Bauchgefühl und Subjektivität. Natürlich muss man sich aber trotzdem per se erstmal angucken, hey, was haben wir denn eigentlich für Anforderungen an die Stelle? Was ist das Anforderungsprofil? Und da darf man nicht immer glauben, man hat immer das Gleiche für alle Stellen im Unternehmen, sondern es ist sogar sehr differenziert, je nach Rolle, je nach Position, je nach Skillset. Und dann kann ich nicht immer sagen, Tests sind immer gut oder Tests sind immer schlecht. Natürlich kann ich Tests einführen, wenn ich sie irgendwie selber baue und spontan, dann sind die natürlich auch nichts wert. wenn ich sie wiederum eignungsdiagnostisch profund nutze, weil es dafür entweder einen Anbieter gibt oder ich das sauber entwickeln lasse, ja, dann richtig, richtig gut. Also ich bin großer Freund davon, von gut gemachten, das muss man wirklich laut betonen, fett drucken, gut gemachten Persönlichkeitstests oder kognitive Tests oder du prüfst die Digitalkompetenzen. Das ist oftmals sehr viel valider, als wenn wir unstrukturierte Bewerbungsgespräche führen und womöglich zu sehr in unserer Minimi-Falle stecken. Ja, jemand gleichen rekrutieren zu wollen, wie wir selber sind, aber ja nicht besser.
Und halt den gleichen Dialekt und da nochmal hinzukommen.
Genau. Genau. Aber es ist ein großes Feld, das Thema Testverfahren. Gerade beim Punkt Persönlichkeitstest, da bin ich jetzt auch nicht die Expertin, aber ich würde sagen, Gottes Willen gibt es da viele Anbieter. Und wahrscheinlich müsste man ganz, ganz genau angucken, welche sind davon eben sehr valide und haben da ein gewisses Gütesiegel. Und wie so oft, wir sind ja im Kandidatenmarkt. Was wir natürlich nicht machen dürfen bei so Testverfahren, die hier jetzt aus Spesken anwenden oder irgendwie intransparent, das ginge nicht. Wenn, dann sollten wir uns sehr bewusst überlegen, bieten wir das als Self-Assessment an, für zum Beispiel Azubis und Trainees, sogar als Goodie, dann ist das ein Geschenk.
Nehmen Sie ja was mit, ja.
Genau. Oder mache ich es bewusst in der positiven Selektion der letzten Kandidaten im Rennen, aber dann erkläre ich bitte auch immer Bewerbenden das Wieso und welchen Mehrwert es beidseits hat und natürlich nicht hier so heimlichen.
Ja, also da kommt nochmal das, was du gesagt hast, vielleicht auch so in Richtung Ende dann von unserem Podcast für dieses Mal, ja, gerne auch ein nächstes Mal wieder, was du gesagt hast, Wertschätzung und Augenhöhe, ja, dass eben das ganze Verfahren von Anfang bis eben idealerweise zur Einstellung und darüber hinaus Wertschätzung und auf Augenhöhe passiert. Ja.
Ja, schwupp, ist man attraktiv.
Ja, ganz einfach eigentlich, oder?
Ja, in manchen Dingen finde ich es wirklich einfach, ehrlich gesagt. Also wenn man ein paar Grundzüge der normalen Wertschätzung beherrscht und gewisser gesellschaftlicher Prägung, ist es eigentlich ganz einfach. Aber ich erlebe regelmäßig so ein Klaff zwischen den externen Bewerber und dem Arbeitgeber. Und das, da müssen wir näher zusammenrücken.
Ja, aus diesem Grund mache ich auch diesen Podcast, um da diese Kluft immer kleiner werden zu lassen, zumindest für diejenigen, die hier reinhören, genau, und das eine oder andere mitnehmen, ja.
Ja,
ja, liebe Sarah, möchtest du denn noch gerne was mitgeben, was wir vielleicht nicht angesprochen haben zu deinem Herzensthema? Ist es ja auch, na, Mitarbeiter gewinnen, die bleiben.
Dann würde ich noch einen Tipp ausrufen wollen, den ich gerne predige, ist, bewerbt euch mal im Unternehmen selber. Also im eigenen Unternehmen den Job mal googeln, bisschen rumsurfen auf dem Handy, gerne mal vom Sofa die Übung, dann mal scrollen und dann mal gucken, ob das Scrollen Spaß macht oder irgendwie denkt, huch, sind wir das denn wirklich? Dann gerne mal auf diesen Jetzt bewerben Knopf auch mal drücken und auch das sich mal angucken, vielleicht auch wirklich mal irgendwas abschicken. Das, glaube ich, ist übrigens eine Übung, die sollte man auch nicht nur einmal machen, ruhig öfter. Das gilt für HR genauso wie für Fachbereiche, dass du regelmäßig weißt, wie ist das Spiegelbild nach außen.
Das ist ein richtig großartiger Tipp hier am Ende. Also, na, ich sehe schon alle an ihren Handys oder Laptop oder wo auch immer, aber wenn ihr Auto fahrt, bitte nicht.
Ja.
Erst rausfahren, genau.
Ja,
ja, super. Ja, genau. Beim Zugfahren kann man das machen. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Also ich verlinke natürlich deine Webseite, dein LinkedIn-Profil, wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, und möchte mich ganz herzlich bedanken für das wunderbare Gespräch, liebe Sarah.
Danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
Bye, bye.
Bye, bye. Tschüss.